Lebensgeschichten und Studiensachen. Der Alumni-Podcast der FH Joanneum.
Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Folge von Lebensgeschichten und Studiensachen, dem Alumni-Podcast der FH Joanneum. Mein Name ist Anna Truschko, ich bin die Alumni-Koordinatorin der FH und ich sitze heute mit zwei besonderen Gästen bei der Langen Nacht der Zukunft bei unserem Campus in Graz. Hier geht es heute Abend um angewandte Forschung. Es geht darum, konkret hinzuschauen, wie man seine Zukunft mit einem Studium an der FH aktiv mitgestalten kann. Und in diesem Rahmen nehmen wir live vor Ort ein Alumni-Podcast-Special auf. Zu Gast ist nämlich nicht nur unser Absolvent Robert Fröwein, sondern auch sein ehemaliger Vortragender Heinz Wassermann. Robert hat Journalismus und Public Relations studiert und Heinz ist assoziierter Professor am Institut für Journalismus und digitale Medien.
Hallo Anna, danke für die Einladung.
Hallo, vielen Dank, ja.
Der Podcast dient ja unter anderem dazu, Berufsbilder abzubilden und so den Werdegang unserer AbsolventInnen ein bisschen sichtbar zu machen. Und damit würde ich heute auch gerne starten. Robert, ich habe folgenden Satz online in einer Beschreibung über dich gefunden. Jetzt kommen gerade ein paar Gäste rein. Ich breche kurz ab. Ihr könnt sich gerne hersetzen. Willkommen. Robert, ich habe folgenden Satz online in einer Beschreibung über dich gefunden. Robert Fröwein, Jahrgang 1985, geboren in Graz, schrieb schon früh für diverse Online-Magazine im Popmusikbereich. Sag einmal, wann hast du leicht angefangen zu schreiben?
Naja, so früh glaube ich nicht. Ich bin prinzipiell ein Spätstarter. Ich habe auch sehr spät erst zu studieren begonnen. Ich habe schon eine berufliche Karriere, wenn man das so nennen will, vorher gehabt. Habe dann Abendmatura gemacht und habe dann mich beworben hier an der FH, Journalismus und BR, und wurde glücklicherweise genommen. Und zu schreiben begonnen habe ich, ich glaube, das war so 2006, da war ich aber schon 21.
Was hat dich dann dazu gebracht, dich an der FH zu bewerben? Wie war dein Weg zur FH und zum Studium?
Ich wollte unbedingt für eine Zeitung schreiben, damals nur für die kleine Zeitung, und wollte relativ schnell in diesen Beruf gehen. Und dann habe ich gedacht, über die FH geht das schneller, als wenn ich das irgendwie über die Uni machen würde. Und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich noch eine Matura vorher brauche, weil die habe ich nicht gehabt. Und habe das dann halt eben neben meinem alten Beruf damals noch gemacht und habe mich dann beworben und hatte da gar nicht so viel große Hoffnungen. Anfangs war ich doch schon einige Jahre älter war als die meisten anderen Bewerber. Aber glücklicherweise hat es funktioniert.
Hat es dann irgendeine Rolle gespielt, dein Alter?
Eigentlich nicht, nein. Also mir wurde es nicht, also niemand hat es mich spüren lassen, zumindest negativ oder so. Nein.
Heute bist du ja Musikjournalist bei der Kronenzeitung in Wien. Könntest du so ein bisschen deinen Werdegang umreißen? Also du wolltest eigentlich für die kleine Zeitung schreiben, da bist du jetzt aber nicht.
Genau.
Was ist so passiert? Was waren so deine Stationen?
Na, über die FH Joanneum und auch den lieben Herrn Wassermann, den ich ja auch eher als Mentor als als Professor bezeichnen würde, sind wir dann natürlich, es gab auf jeden Fall tolle externe Lehrende auch damals. Unter anderem war das der Michael Tschieder von der Kleinen Zeitung, die wollte immer in den Kulturbereich und der bot mir einen Praktikumsplatz an. Das muss gewesen sein im Sommer 2010. Und aus diesem Praktikumsplatz wurde dann freie Mitarbeit bei der Kleinen Zeitung in allen möglichen Ressorts, von Lokalressort über, damals gab es die Sonntagsbeilage G7, Kultur, Sport, ich habe alles gemacht, was irgendwie online print. Ich wollte halt alles irgendwie erfahren und wissen, außer Politik, da war ich nie dabei. Und ja, dann war ich dort freier Mitarbeiter und wurde nach einer gewissen Zeit quasi von der Kronenzeitung abgeworben sozusagen. Also die sind dann irgendwie auf mich gekommen und brauchten in Wien damals Verstärkung für die Musikredaktion und so ergab sich das dann.
Warum Musikredaktion? Warum Musikjournalismus?
Weil ich Musikfanatiker bin. Es ist ja eigentlich ein Beruf, den es ja nicht mehr gibt im Prinzip, ja. Das ist ein Spartenberuf im Journalismus und ich würde natürlich auch gerne rundum Kultur machen, aber die Musik war immer die ganz große Leidenschaft und als sich diese Tür geöffnet hat, habe ich gedacht, die muss da durchgehen.
Was sind das so für Eigenschaften, die ich als Musikjournalistin brauche?
Wahrscheinlich ähnliche Eigenschaften wie für andere Kulturthemen. Die Leidenschaft ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Handwerk, das haben wir ja auch immer gelernt an der FH, das kann man ja dann eh mitkriegen, aber man muss halt eine gewisse Leidenschaft haben für die Themen, die man macht. Ja. Und ja, sich auch abseits des Berufsfelds ein bisschen darüber zu informieren oder sich auszukennen, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Und ja, kommunikativ sein, nicht unbedingt auf die Uhr zu schauen. Und im Musik- und Kulturbereich ist halt Wochenende und Abend da sehr aktiv von der Arbeitszeit her. Das muss einem halt egal sein.
Wie erinnerst du dich so an den Heinz Wassermann? An was erinnerst du dich am meisten? Oder du sagst, er war eher Mentor als Professor.
Ja, ja.
Welche Rolle hat er in deinem Studium gespielt?
Der Heinz Wassermann war ein ganz toller Professor, weil er einfach, ich weiß nicht, du hast irgendwie so das Gespür, wenn ich das so sagen darf, das Gespür gehabt für uns. Ich weiß nicht, ob du das für jeden gehabt hast, aber mir hast du auf jeden Fall total mitgerissen. Der Heinz Wassermann machte sehr viel wissenschaftliche Arbeit, das liegt mir jetzt nicht so, und trotzdem war das wahnsinnig spannend, unter ihm zu machen. Wir haben uns abseits davon total gut verstanden. Und ja, er hat mir sehr viele Freiheiten gelassen. Ich kann mich erinnern, wir mussten mal eine Seminararbeit schreiben und dann habe ich über Creedence Clearwater Revival, über die 60er, 70er Jahre Band geschrieben. Und das hat er mir durchgehen lassen und das ist dann ganz cool geworden. Er hat es mir auf jeden Fall gut benotet.
Wenn jemand über CCR schreibt, hat er bei mir freies Spiel. Ja, weil CCR war so meine musikalische Einstiegsdroge, wie wahrscheinlich in meinen Jahrgängen der 60er Jahre, die hochalpin aufwachsen und wo man davor eigentlich nur Humpterta, Kirchenmusik und Blasmusik hört, ist dann CCR das erste Mal Boom. Ja. Das hängt dann auch mit dem Gymnasium zusammen. Aber CCR, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war so die erste prägende Band. Ja. Bin Musikgymnasium gegangen, ja. Und dann spielt man natürlich nach 3 Wochen Proud Mary und glaubt, naja, aus mir könnte sicher ein Rockstar werden, weil CCR ist einfach lässig nachzuspielen. Und dann kommt er und sagt, ja, ich hätte eine Idee, CCR und der Vietnamkrieg. Und ich habe nie dran gedacht, dass das funktionieren könnte. Es ist eh bei der Arbeit nichts rausgekommen. Ja, also hat eigentlich nicht wirklich was zu tun gehabt, aber es war total spannend zu lesen. Ja, und allein auf die Idee zu kommen, ja. Ich setze mich mit dem Vietnamkrieg. Normalerweise ist Vietnamkrieg ja amerikanische Protestkultur, ja. John Baez und Bob Dylan und wer auch immer, ja. Und dann kommt einer zwingend und sagt, na, CCR. Und ich dachte, passt, machen wir.
Ja, Heinz, erzähl vielleicht die gleiche mal. Wir haben ein paar Eigenschaften gehört, die Robert meint, nötig sind für MusikjournalistInnen. Was sind so die ersten Sachen, die dir zu ihm einfallen? Wie war er so als Studierender?
Er ist immer in der letzten Reihe gesessen und die letzte Reihe ist meine Lieblingsreihe, weil dort sitzen normalerweise die Krätzen, ja, nämlich die angenehmen Krätzen. Und man hat den Robert nie grantig erlebt, das war schon mal relativ angenehm. Man hat ihn auch selten verschlafen erlebt, ja, sondern man hat bei ihm gemerkt, so allein vom Augenkontakt her, ja, da ist einer beim Thema dabei. Ja. Möglicherweise spielt er eine Rolle und da ziehe ich ja wirklich meinen doppelten Steirerhut, dass jemand zuerst berufstätig ist, dann die Abendmatura macht und dann ein Studium macht. Ja. Also ich war ja mit meiner Matura schon ausgelastet und beim Studium hat es auch so ein bisschen reingekolpert und wir haben schon einige Studenten gehabt, die eben so, ich weiß nicht, welchen Beruf hast du denn gelernt? Bürokaufmann, ja. Und dann setzt du den einmal ein paar Jahre am Abend in die Schule, machst Matura und da denke ich mir, boah, das ist wirklich eine Leistung, ja. Also es ist nicht so straight. Und mir war schon relativ klar, okay, wenn einer so lange Haare hat, dann ist er mehr so aus der Lautsprecherfraktion, es muss rausrauchen. Und damals haben wir noch mehrere Studierende geraucht. Und Raucher sind ja sehr kommunikative Menschen, ja. Und bei diesen Rauchpausen, ja, hat man einfach sehr viel miteinander sprechen können. Und ich glaube, du hast nicht geraucht, ja.
Doch. Gar nicht so wenig.
Ja, siehst du. Und dann ist das eh klar.
Kannst du dich noch erinnern an den ersten Eindruck von Heinz?
Ja, der war sehr positiv. Also ich finde, bei manchen Menschen sieht man, also ich sehe das irgendwie immer, ob jemand also mir sympathisch ist oder nicht. Und bei dir war das sofort, also ich wusste, dass das unabhängig davon, was du dann gelehrt hast oder machst, dass das sicher gut funktionieren wird. Also dieses Gefühl täuscht selten.
Wenn du so an deinen Studienalltag zurückdenkst, wie war das so für dich? Also vor allem jetzt, wenn man deine Geschichte anschaut, wie du zur FH gekommen bist, zuerst mit der Berufstätigkeit, wie war der Studienalltag dann für dich? Wie war das so aufgebaut?
Es war auf jeden Fall wesentlich gemütlicher als vorher, weil eben mit Beruf und Abendmatura, das war dann schon ein paar Jahre wirklich ein bisschen saftig und das Journalismus- und PR-Studium ist, glaube ich, ein Vollzeitstudium, aber es war auf jeden Fall machbar, ja. Also ich kann jetzt nur aus meiner Warte sprechen, wenn man die Jahre davor irgendwie durchdruckt, dann ist das mit nur Studieren unter Anführungszeichen auf jeden Fall gegangen. Es wurde schon einiges gefordert natürlich, kommt immer darauf an, was einem liegt oder einem nicht liegt. Da gibt es ja so Stärken und Schwächen, aber es war absolut toll.
An der FH studiert man ja primär so in Kleingruppen. Also die Beziehungen zwischen den Studierenden und den Lehrenden sind doch sehr auf Augenhöhe beziehungsweise auch persönlich. Warum ist das so wichtig, Heinz, dass man Beziehungen aufbaut zu seinen Studierenden?
Ich weiß nicht, ob es wirklich so wichtig ist. Wir haben auf der Uni nie Beziehungen zu den Professoren gehabt, ja, obwohl das Geschichtsinstitut von den Studienanfängern ungefähr gleich groß gewesen ist wie bei unserem Jahrgang. Deswegen weiß ich nicht, ob man so die Beziehung aufbauen muss. Ich glaube, wenn man reingeht und sagt, oder seine Rolle klar definiert, ja, und sagt, eigentlich bin ich da der Schäferin und ihr könnt bei mir was lernen, dann sind zumindest einmal die Fronten geklärt. Ja. Ich halte nichts so von diesen halbweichen Geschichten, ja, wo die Rollen nicht definiert ist, ja, wo man sich dann verbrüdert. Ich halte allerdings auch nichts so von der Professorenuni, die es zu meiner Zeit noch gegeben hat. Ja. Also da waren die Ordinarien noch wirklich zeitweise Halbgötter. Ja. Und der Ton, der damals geherrscht hat, wenn wir uns den erlauben würden oder erlaubt hätten, dann wären wir vermutlich jetzt in einem anderen Berufsfeld und nicht an der FH Joanneum. Ja. Deswegen, ich bin nicht also der Beziehungstyp und der emotional getriebene Mensch. Ja. Dafür bin ich wahrscheinlich zu kopflastig und zu Zahlen verliebt, aber möglicherweise machen nicht alles falsch.
Da möchte ich kurz einwerfen, man muss ja dazu sagen, in der Studienzeit waren wir mit dir, Heinz, alle per Sie und das war völlig okay und deine Autorität kam ja durch Kompetenz und nicht durch Strenge. Und das war das, was es halt ausmacht. Ja. Also du wusstest halt in dem Fall, der kennt sich aus und der weiß, was er macht und wir wissen es nicht und deswegen lehrt er es uns auch. Und du hast das ja drüber gebracht, ohne dass das jetzt auf eine ungute, überstrenge, altmodische Art und Weise passiert ist.
Duzt du deine Studierenden dann nach dem Abschluss, also wenn sie dann AbsolventInnen sind?
Es ist unterschiedlich. Wir haben ja eine Phase, also im Diplomstudium war es dann wirklich so in der Phase, wo Diplomarbeit geschrieben worden ist, aber auch bei mir die Zweite oder wo ich Zweitprüfer gewesen bin, dass ich gesagt habe, okay, und jetzt lassen wir das sie. Ja. Also berühmt-berüchtigt waren ja meine Lehrveranstaltungen, Diplomanten- und Bachelor-Seminar. Also Diplomaten-Seminar waren dann regelmäßig im Hörsaal E. Und einige wissen noch, wo das ist. Ja. Und das war kein Hörsaal hier an der FH, ja. Weil das einfach für mich eine andere Arbeitsatmosphäre ist. Und die das zum Beispiel auf der Uni bei meinem Professor wahnsinnig geschätzt habe.
Also, was war der Hörsaal eh? Ich muss dich unterbrechen.
Das bleibt unter uns, weil du hast bei mir nicht geschrieben. Ich durfte dir ein bisschen assistieren, aber du hast bei mir nicht geschrieben. Deswegen wirst
aber ich glaube, ich habe mich in meiner Danksagung bedankt bei dir.
Hm? Ja,
du stehst in meiner Danksagung. Ja, also
war total super.
Es gab damals in grauer Vorzeit auch noch den Hörsaal S.
Es hat noch den Hörsaal S gegeben und da ist man dann irgendwann so in den Du-Modus reinkommen. Mittlerweile, nachdem die Bachelorarbeit parallel zum Pflichtpraktikum geht, ist da der Austausch wesentlich geringer. Ja? Also da geht mittlerweile sehr viel über E-Mail oder man macht eine Teamsitzung oder sonst was. Das heißt so das ursprüngliche, okay und jetzt sind wir nicht mehr so formal, ergibt sich schlicht und einfach nicht mehr. Ja? Aber es gibt dann immer wieder Personen, wo ich sage, boah, die haben wir einfach getaugt, ja. Weil das war halt nicht nur so die Pflichtprogramm-Bachelorarbeit, sondern die legen auch eine Bachelorarbeit hin, wo du sagst, das ist eigentlich eine Masterarbeit, ja. Ohne dass ich hinten mit der Peitschen knall. Da ergibt sich dann gelegentlich schon das Du, aber es wird mittlerweile wesentlich weniger. Allerdings dann in solchen Rahmen, der Mike Neumeier ist ja immer sehr agil, ja. Und der Alumni-Kongress oder JBR-Kongress, wenn man dann gemeinsam ein Bier trinkt, dann sagt man, ah, und jetzt lassen wir es wirklich. Ja. Oder es läuft mir jemand bei einem Rockkonzert über den Weg und sagt, ja, Herr Professor, dann sage ich, nein, Rockkonzert ist wie Bergsteigen, da gibt es kein Du. Kein Sie, sondern es gibt nur Du.
Ist dir der Robert schon einmal über den Weg gelaufen bei einem Konzert?
Ja.
Was war das?
Das war unheimlich witzig. Ich habe eine absolute Lieblingsband und das ist Toto. Und Toto haben vor 5 oder 6 Jahren,
Februar 2016, 7 Jahre
schon, in Wien gespielt. Und ich habe Toto in den 80er Jahren einmal gesehen, haben sie in Kapfenberg. Kein Mensch wird glauben, dass Toto in Kapfenberg gespielt hat, aber ich habe sie in Kapfenberg gesehen. Und ich kriege das irgendwie mit, die spielen in Wien und schließe mich, warum auch immer, mit dem Jürgen Hofer zusammen. Und das haben wir gehen gemeinsam Toto. So. Und ich bin ja noch die alte Generation, dass wenn ein Konzert um 20 Uhr angesetzt ist, dass vor 21 Uhr mal überhaupt nichts passiert. Und sagt den Jürgen, nein, jetzt gehen wir davor ein Bier trinken, weil das geht sich locker aus. So, wir haben natürlich unser Bier getrunken und kommen dort ins Gasometer, war das, glaube ich. Und die spielen schon, ja. Ich war ja total entsetzt, was ist los, dass die Rockmusiker jetzt pünktlich wären. Ja? Also irgendwas muss falsch laufen im Leben. Ja, jedenfalls haben wir wirklich an beschissenen Stehplatz gehabt, es war heiß und alles. Und als letzte Nummer oder als letzte Zugabe haben sie Afrika gespielt. Und das war dann schon so, die Reihen lichten sich und die Drama noch rechts und dann steht er neben mir. Ja, das war so unglaublich, gell, dass ich mir gedacht habe, wir sind jetzt 2 Stunden 1,5 Meter voneinander gestanden. Ja. Und da haben wir natürlich sofort ein Dreierbild machen müssen, weil das brauche ich für meine Dokumentation, dass ich mit meinen ehemaligen Studenten auf ein Rockkonzert gehe, beziehungsweise sie dort treffe. Und der Robert hat ja eine Band, ja, und vor allem einen Gitarrist, die, glaube ich, bei ihm ganz, ganz oben Headlines sind, und das sind Guns N' Roses. Und Guns N' Roses sind nicht unbedingt meine Lieblingsband. Ja. Also ich finde, der Slash ist ein großartiger Gitarrist, aber ich bin noch mehr so die Purple und die Whitesnake-Fraktion. Ja. Da merkt man so eine Generation.
Ein bisschen am Alter wahrscheinlich.
Ja, ja, ich sage ja, das hast du jetzt sehr charmant gesagt. Ich hätte gesagt, das ist so der Generationenunterschied, aber Alter ist natürlich auch in Ordnung, wenn du das so meinst. Und ich bin irgendwann einmal beim Saturn oder Mediamarkt und ich habe noch immer eine Leidenschaft, und die lautet, CDs zu kaufen. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, auf Spotify mir Musik anzuhören. Ja. Ich brauche das haptisch von mir und ziehe dort Guns N' Roses Best of 7 Euro. Ja, zack, natürlich sofort gekauft. Und legen wir das daheim ein, und da habe ich gedacht, weil ich habe eigentlich Guns N' Roses nur von der fürchterlichen Coverversion von Knockin' on Heaven's Door gehört, ja. Und wenn man ein alter Dylan-Fan ist, dann geht die Version so richtig gar nicht. Und dann hören wir das an und da habe ich gedacht, na, eigentlich ist das aber schon eine gute Musik. Ja, also ich bin, obwohl schon etwas älter, musikalisch dann durchaus noch ein bisschen flexibel, aber es muss Musik sein, ja, also so mit Hip-Hop oder Rap oder Dancefloor oder was weiß ich, was es da gibt, oder auch mit den Sulzereien von einer Nora Jones oder von Ed Sheeran, ja, da jagst du mich wirklich aus dem Stadion raus, ja, das ist für mich nicht Musik, sondern ist für mich so ein Geplätscher.
Was sagst du dazu, Robert?
Ich bin, glaube ich, ein bisschen offener.
Ja, er ist ja jünger.
Schreibst du auch dann so über Ed Sheeran und Co.? Oder?
Ja, wenn es furchtbar schlecht ist. Ich meine, das ist ja immer subjektiv. Also objektiv kannst du ja maximal irgendeine Produktionen oder einen Klang oder sowas kannst du schon werten, aber alles andere ist ja subjektiv. Ja. Und das darf man nie vergessen, auch bei Filmkritiken oder so. Ja, ob einem was gefällt oder nicht gefällt, das ist ja oft wirklich nur Geschmackssache. Aber ich versuche das eigentlich zu vermeiden, zu gemein zu schreiben, wie so die Kollegen vom Standard machen. Das ist wirklich so eine, die ich sehr schätze, ja, aber das ist ein bisschen zu so einer Marke geworden. Ja. Und das ist auch eine coole Marke, aber ich denke mir oft, bevor ich jetzt irgendwas ganz Negatives zu sagen habe, sage ich lieber nichts.
Gehst du dann in deinem Job auf Konzerte und sprichst dann darüber? Oder wie kann ich mir den Alltag von einem Musik- oder Kulturjournalisten vorstellen?
Genau, ich bin am Abend bei Konzerten und tagsüber mache ich halt Interviews oder recherchiere zu Themen rund um das Thema Musik.
Gibt es jemanden, den du unbedingt gerne interviewen würdest?
Viele, ja. Aber sehr viele von den älteren Personen aus dem Rockbereich, die machen alle keine wirklichen Interviews mehr. Die haben das jahrelang so gern oder auch nicht gern gemacht, dass die das jetzt eher lassen. Also die größeren, bekannteren, so wie Springsteen, Robert Plant von Led Zeppelin oder die Rolling Stones, da gibt es kein Rankommen mehr. Die Jahre habe ich verpasst.
Auf meinem kleinen Spickzettel, den ich mir geschrieben habe, was für Fragen ich euch stellen möchte, steht drauf, lasst uns über Musik reden. Das habt ihr ja schon wundervoll übernommen, ihr zwei. Eine Frage, die ich mir notiert habe, wäre, was eure letzten Suchanfragen auf Spotify waren. Die Frage ist hiermit auch obsolet, habe ich gehört, bei Heinz. Also du hast nach wie vor kein Spotify.
Ich halte auch das Geschäftsmodell von Spotify gegenüber den Künstlern für eine absolute Sauerei. Ja, also das ist Ausbeutung für meine Begriffe von vorn bis hin. Es gibt ja auch die ideologische Diskussion, ja, also die Major-Labels, die nehmen ja ihre Künstler aus oder sonst und deswegen CDs kaufen, das ist total pfui, weil das pusht nur die Major-Labels oder sonst was. Ja, und was macht Spotify? Ja, die betreiben das noch ärger, ja. Und was ist Spotify, wenn eine Nummer gespielt wird, was gibt es da, 2 oder 3 Cent oder sonst
0,003, ja. Glaube ich, ja. Pro Stream für den Künstler. Ja. Aber die Plattenfirmen verdienen nicht so schlecht dran. Die haben da gute Verträge gemacht.
Ja.
Ich kaufe und nutze Streaming. Ja. Also ich hab immer CDs gekauft früher, weil aus der CD-Generation kommen, bin jetzt wieder ein bisschen mit diesem Trend umgestiegen und habe angefangen, Vinyls zu kaufen. Man kriegt in dem Shop auch ein bisschen was geschenkt, muss man auch sagen, ja, oder halt zur Bemusterung geschickt. Das ist jetzt nicht mehr ganz so wie früher, aber Spotify ist unerlässlicher. Also ich könnte den Job gar nicht machen ohne Spotify. Und vor allem, wenn ich unterwegs bin und Musik höre, also geht das schwer. Walkman habe ich nicht mehr. Aber da gibt es wieder einen Retro-Trend. Also so, ich interviewe auch sehr junge Künstlerinnen und Künstler, die jetzt so 20, 21 sind und die kaufen Discmans oder Walkmans, weil dieser Retro-Trend halt offenbar dort sich durchsetzt.
Heinz hatte ja die Idee, dass ihr euch heute gegenseitig ein Lied mitnehmt und euch das widmet. Wir starten so, Robert, wir spielen dir die ersten paar Sekunden jenes Liedes vor, das der Heinz dir widmet. Und schau mal, ob du es gleich erratest.
Überrascht mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall 80er. Ich komme nicht drauf. Aber ich muss dazu einwerfen, wir haben in Wien immer ein Pub-Quiz und alle verlassen sich immer bei den Musikfragen auf mich und ich verliere immer.
Das ist Toto. Home of the Brave und das ist vom 35th Anniversary Live from Poland. Und das ist so ein unfassbar gutes Live-Album und Live-DVD. Es steht natürlich alles bei mir zu Hause. Und das ist die letzte Nummer. Und das ist so ein unfassbarer Außenfeger. Ja? Nach dem Lied, glaube ich, gestern noch 3 Stunden danach mit Adrenalin vollgepumpt. Ja? Und bei den Konzerten merkst du einfach, was das für unfassbare Weltmeister sind. Ja? Also ich liebe sie.
Ich respektiere ja. Sie auch.
Ja, wir drehen den Spieß einmal um. Heinz, das Lied, das der Robert für dich mitgenommen hat.
Ja, Badlands Bruce Springsteen. Da hat nur das Schlagzeug-Intro gereicht.
Warum hast du das ausgewählt?
Ich wollte eigentlich was von Toto nehmen, aber Toto... Toto haben so dermaßen viele Love-Songs und das war mir dann fast ein bisschen zu cheesy. Und dann habe ich nichts Gescheites gefunden mehr. Und dann habe ich auch, ich weiß, dass der Heinz auch den Bruce Springsteen sehr schätzt. Und du bist ja auch ein bisschen ein Boss in deinem Metier. Und deswegen habe ich gedacht, das passt ganz gut. Und Badlands mag man einfach.
Ja.
Also vom Springsteen hätte ich 10 Nummern nehmen können, aber ich habe mir gedacht, Badlands ist passend.
Mit diesen 2 Liedern. Die geben wir auch euch ZuhörerInnen mit auf den Weg und ich schließe diesen Podcast für heute und danke euch, dass ihr da wart und auch danke fürs Zuhören an alle.
Und danke für die Einladung.
Vielen Dank, war lustig.
Ich habe euch nähere Infos zum Studium Journalismus und PR in den Shownotes verlinkt und natürlich auch die Links zu den 2 Songs, die unsere Gäste sich heute gegenseitig gewünscht haben. Ob Print, TV, Web oder Social Media, moderne Kommunikation ist vielfältiger denn je. Und im Bachelorstudium Journalismus und PR lernt ihr alles, um in der Medienwelt zu bestehen. Ihr konzipiert Social Media Strategien, gestaltet Videos und Magazine, analysiert, recherchiert und produziert investigative Stories. Ihr lernt also die Kunst des Kommunizierens und vielleicht lesen wir ja die nächsten Kommentare in der Kunst- und Kulturspalte bei der Kronenzeitung auch einmal von euch. Eine neue Episode von Lebensgeschichten und Studiensachen gibt's im nächsten Monat. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Lebensgeschichten und Studiensachen. Der Alumni-Podcast der FH Joanneum.